ihr schon im Bett? Habt ihr euch schon zugedeckt oder ist es noch zu warm, um sich zuzudecken? Wir haben heute eine Überraschung für euch. Nicht, dass ihr euch zu sehr aufregt, ne? Einfach mal schon die Nachttischlampe ausknipsen. Licht im Flur habt ihr angelassen, Spalt der Tür ist noch offen. Das Licht scheint in euer Schlafzimmer. Jetzt atmet ihr tief ein und aus.
Du bist müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Harfen, gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen, du bist nicht allein. Wir decken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Clan.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Enter Sandman, eurem Podcast zur Nacht. Wir wollen euch in den Schlaf begleiten. Wir wollen, wie damals, als ihr noch jung wart, euer Kassettenrekorder zur Nacht sein, an eurem Ohr. Wir möchten euch zudecken, euch einen Kuss auf die Stirn geben. Und ihr wisst, wenn ich sage, wir wollen das, ich bin nie alleine. Nein. Und heute ist es Premiere. Sind nicht Anna, Hanna oder Samira hier? Nein. Ich habe heute einen Mann zu Gast. Man kann sagen, er ist Deutschlands erfolgreichster und auch beliebtester Schauspieler. Ihr kennt ihn vielleicht aus Filmen wie Fuck You Goethe oder auch internationalen Produktionen wie Der Medikus, sein letzter Film 1000 Zeilen, wo er den Journalisten Juan Moreno gespielt hat. Es ging um die ganze Relotius-Affäre. Er ist ein wunderbarer, lustiger, ein sehr angenehmer Typ und wir trinken ab und an mal Kaffee oder begegnen uns. Und ich freue mich umso mehr, dass er jetzt hier ist. Willkommen, Elias M. Barek.
Guten Abend. Danke für die schöne Einleitung, Ankündigung. Ist ja sehr nett. Ich bin mich geehrt.
Ja, ich freue mich, dass du bei uns vorbeigekommen bist und jetzt hier mit mir und meinem Hund sitzt in dieser schummrigen Atmosphäre. Wie war das? Du bist ja in München geboren, ne? Mhm. Wie war das damals, als du ein Kind warst? Also so wirklich 3, 4, 5, 6 Jahre. Wie sah dein Kinderzimmer aus? Wie bist du ins Bett gegangen damals?
Boah, also ich kann mich an die Bettwäsche erinnern, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hatte so Pumuckl-Bettwäsche. Auf jeden Fall dann eine mit so Autos. Also so diese, die war damals, die fand ich super bequem und ich habe diese Autos immer so geliebt auf dieser Bettwäsche. Und ich weiß, dass mein Zimmer, dass ich irgendwann angefangen habe, so Poster, ich weiß nicht, ob das mit 6 war, aber ich habe dann irgendwann angefangen, so Poster aufzuhängen. Da hingen wirklich wilde Poster von David Hasselhoff und Roxette und alles, was damals so angesagt und cool war. Baywatch. Ich weiß, also es war also so ein typisches Kinderzimmer. Ach genau, und eine Zeit lang hatte ich aber auch so ein Doppelbett, also so ein, wie nennt man, so ein Stockbett.
Dann hast du oben geschlafen.
Ich hab oben geschlafen, ja. Und mein Bruder drunter. Und irgendwann, glaube ich, hatte ich es immer alleine oder so. Das ist schon so lange her, ich weiß es gar nicht mehr.
Aber du musstest dir mit deinem Bruder ein Zimmer teilen?
Ich kann mich erinnern, ich habe eine Zeit lang mir ein Zimmer geteilt, ja.
Das ist aber auch extrem, ne? Da lernt man direkt irgendwie so Social Skills, ne? Dass man das nicht
kann,
alles
kann ich mir vorstellen,
für
ne?
sich, für sicher, ja, viele.
Aber klar, ich meine, wir sind aufgewachsen, also ich bin aufgewachsen in einer, ich würde sagen, 80 Quadratmeter Wohnung, 85 so zu fünft. Klar, und wir hatten nur 3 Zimmer.
In München?
Ja, ja, also dann klar, dann, ich habe 2 Brüder, das musste geteilt werden.
Und, weil du gerade Pumuckl gesagt hast, ne? Mochtest du Pumuckl auch als Kind? Hast du das geschaut?
Total. Ich fand es vor allen Dingen immer cool. Das war damals schon, glaube ich, so die erste Vorstufe von, wie nennt man das? AMA, dieses
ADIs.
Nee. Nee, wenn Leute dieses Geräuschding.
Dieses Geräusch, wenn der unsichtbar wurde, meinst du?
Nee, ich hab's geliebt, wenn der
der Meister Eder.
Der Meister Eder, wenn der Pumuckl, wenn der Pumuckl die Schokolade gegeben hat. Weißt, wenn er die aufgepackt hat. Das war immer so, das war so ein schönes Geräusch.
Ich liebe, dass du gerade, du kannst richtig bayerisch, ne?
Ich bin aus München. Aus Minga. Nee, aber der hat die Schokolade, die sah immer so toll aus. Dieses Aluminium, diese Folie, und wenn er die aufgebrissen hat, es war so, ich weiß nicht, ich wollte dann immer Schokolade essen, weil ich bei Pumuckl immer diese Schokolade bekommen hat.
Interessant.
Und das sah so toll aus. Und er hat immer dann, Pumuckl hat immer dieses eine Stück Schokolade bekommen. Das fand ich immer, das fand ich immer cool.
Ich habe auch die Stimme von Pumuckl geliebt.
Eigentlich schlimm, allein, ne? Aber damals war es cool.
Aber eigentlich dieses Setup, auch dieser liebevolle, kümmernde Meister Eder, der dann immer, ach Gott, du kannst das besser nachmachen, den Pumuckl. Ach Gott, Pumuckl, was ist das?
Pumuckl.
Und dann diese Schiffsschaukel. Und er hatte ja auch dieses kleine Bettchen, Pumuckl.
Stimmt.
Ne? Er hatte doch auch ein kleines Bettchen und seine Schiffsschaukel, die auch immer dieses...
Aber kennst du es nicht auch, dass viele Sachen, wenn ich die jetzt so angucke, so gerade aus der Kindheit, die man damals irgendwie total cool fand, die haben jetzt, machen die irgendwie, ich finde, das ist eher was Beängstigendes oft. Also auch so ein Pumuckl und so, das sieht irgendwie, das ist, ich weiß nicht, das, ich finde es irgendwie furchteinflößend jetzt.
Finde ich.
Es ist so scary, es sieht auch die Stimmen, es ist
natürlich, man hat sich halt weiterentwickelt, man ist halt 30 Jahre später und sieht manche Sachen mit anderen Augen, aber bei mir ist es so, wenn ich Alf gucke heute, ne? Ich feiere es immer noch, den Humor und alles.
Hab ich gar nicht gemacht. Die Musik war so cool.
Ja, total.
Oder?
Ja, mit dem Das war eine gute Serie auf jeden Fall. Sag mal, was ich dich aber fragen wollte, weil du ja in München aufgewachsen bist. Mhm. Bei mir war es nämlich so, ich wollte immer als Kind, du denkst ja, das ist echt, ne, mit Pumuckl. Also ich dachte das am Anfang, als ich relativ...
Voll.
Ja, das war ja echt. Also für mich wohnte Meister Eder in München in so einem Hinterhof und mit Pumuckl. Aber ich wohnte ja in Norddeutschland, ganz weit entfernt. Und immer wenn ich Weihnachten, immer sind wir nach Österreich, nach Seefeld gefahren, mit meinem Elternauto im Reisezug in München angekommen, sind wir so durch München gefahren, so als Kind. Und ich dachte immer, irgendwo muss Pumuckl wohnen. Und wollte ich dich fragen, hast du dir jemals das auch gedacht, dass du dachtest, ich will mal wissen, das muss doch hier um die Ecke irgendwo sein?
Nee, ich glaube, ich habe damals gar nicht so richtig begriffen, dass das in München stattfindet. Also es war schon irgendwas Surreales, aber nee, das war für mich immer, Fernsehen war so eine Welt, das findet nur im Fernseher statt. Aber ich kann dir sagen, was ich damals cool fand in meiner Kindheit, tatsächlich hat der Sänger von Milli Vanilli neben uns gewohnt.
Wow.
Wirklich.
Oh, ich
der sich leider dann umgebracht hat später oder gestorben ist. Ich weiß nicht, ich möchte nichts falsch sagen.
Nee, der hat, das ist... bekannt.
Aber der ist sogar auf dieselbe Schule damals wie ich gegangen und so. Also der ist aber auf der dieselbe
muss
Grundschule
älter gewesen sein. Als
der war viel älter und dann hat er auch schon die Karriere und so, aber der ist dann wieder zurückgekommen und der hat dann auch, ich weiß nicht, wir haben ja ab und zu Autogramme geholt und so. Der hat einfach genau in der Nachbarschaft gewohnt.
Aber hast du die Musik auch so geliebt?
Voll. Ich? Und das war total so, das war surreal, dass irgendwie Milli Vanilli bei uns in der Straße, also dass der da wohnt. Und dann auch, wir hatten auch dieselbe, also meine Religionslehrerin war seine Grundschullehrerin und so. Und die ist auch auf sein Begräbnis angegangen. Das war ziemlich traurig. Der ist also auch dieses Ding, dass der so aus München Sendling, so in die weite Welt, so Grammy-Gewinner und so und diese Superhits auch in Amerika und dann aber wieder zurück. Also so echt tragisch.
Das ist wirklich, also manchmal sagt man tragisch, ist nicht tragisch, aber ich fand das in dem Fall auch, weil ich meine, heute singt ja fast keiner mehr. Ne? Also, da wäre überhaupt kein Skandal, aber es war irgendwie so eine traurige Geschichte, weil die Musik war unfassbar gut, fand ich. So wirklich.
Aber auch krass, hättest du gedacht, dass er Deutscher ist? Das wusste man nicht. Es war doch irgendwie total absurd, weil der sah ja auch überhaupt nicht so deutsch aus. Der hatte dieses International, der sah auch so gut aus.
Ja,
also
erst,
beide. Und
ja,
so amerikanisch.
Beide,
ne?
Nee, die wirkten auf mich auch. Beim ersten Mal eben, ob die aus England kommen, aus Amerika.
Der war aus München.
Ja, genau. Und dann wurde das ja irgendwann bekannt. Ne? Frank Farian, diese beiden Typen und so. Und was ich den unangenehmsten Moment fand, nachdem das dann raus war, Milli Vanilli, die singen nicht und das so, dann kam plötzlich The Real Milli Vanilli um die Ecke.
Genau.
Und dann waren da so andere Typen, du hörtest aber die Stimmen und ich war so wütend und so traurig als Kind, weil ich dachte, ey, mir ist das scheißegal, ich will meine beiden Freunde wiedersehen. Weißt du, was ich meine?
Es war too good to be true.
Weißt ja, du? Auch dieses Girl, I'm Gonna Miss You, kennst du das noch, die Ballade?
Die Songs waren super.
It's a tragedy for me to see the dream is over and I'll never forget the day. Welche Hörspielkassetten hast du denn so zum Einschlafen gehört?
Zum Einschlafen gar nicht, durfte ich gar nicht. Aber ich hatte.
Du durftest das nicht? Weil dein Bruder gesagt hat, ey, hier, ich will Ruhe oder
nee, was? Nee, es gab's bei uns nicht. Wir haben auch echt, ich durfte als Kind auch wenig Fernsehen und so. Also bei uns gab's eher so Bücher, durfte Bücher lesen. Und ich war dann echt immer so tatsächlich in der Bücherei, in der Stadtbibliothek und habe mir immer Bücher ausgeliehen. Das war das Coolste, wenn ich, da hatte ich so einen Ausweis. Und da durfte man sich immer, glaube ich, maximal 21 Bücher mitnehmen. Und da habe ich mir dann immer so Sachen ausgeliehen. Bücher und tatsächlich ab und zu durfte ich, also so Comics, so Prinz Eisenherz Comics. Und Hörspiele tatsächlich waren es so, ich kann mich erinnern, Benjamin Blümchen vor allen Dingen.
Ich liebe
Benjamin Blümchen. Und Bibi Blocksberg und so, aber da war ich sehr jung.
Also weißt du noch die erste Folge, die du gehört hast, Benjamin Blümchen, oder erinnerst du dich?
Nee.
Bei mir war es die zweite Folge Rettet den Zoo, ja, wo der Zoo so finanzielle Probleme hat und die eine Zirkusvorstellung machen, damit die Geld reinbekommen. Herr Tierlieb, Carla Kolumna, Otto der Freund von Benjamin.
Achso, und die drei Fragezeichen natürlich auch.
Habe ich nie gehört.
Echt? Nee, die habe ich auch gehört. Die fand ich auch cool.
Flitze Feuerzahn fand ich auch noch gut. Das war so ein Drachen. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr. Aber dann, das heißt quasi, du hast zum Einschlafen eher ein Buch gelesen. Oder
ich
gar glaub, nicht mal.
Ich glaube, soweit ich mich erinnere, durfte ich dann immer noch so lesen. Ja. Und dann wurde irgendwas Licht ausgemacht. Dann muss ich schlafen.
Wie war das denn so das Einschlafritual, als du ein Kind warst? Wer hat dich ins Bett gebracht?
Das war schon meine Mutter, aber ich muss da echt sagen, also was krass ist, so, ich hatte mal Angst vorm Einschlafen, das weiß ich noch. Da war immer so, ich hatte eine Zeit, ich konnte dann immer so nicht einschlafen, kann ich mich erinnern, wenn die Tür zu war, wenn es zu dunkel war. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit und vor diesem Alleinsein. Ich weiß, ich kann mich erinnern, dass meine Mutter dann irgendwann angefangen hat, das mir so abzutrainieren, in Anführungsstrichen, sodass wir dann jede Nacht wurde die Tür ein Stück weiter zugemacht zum Einschlafen. Weil ich musste sperrangelweit offen sein und das Licht von draußen musste reinkommen. Also war ich sehr, sehr klein, aber ich kann mich daran erinnern. Und das hat mir immer irgendwie, es hat was Bedrohliches für mich, so diese Nacht und das Dunkle und das Alleinsein im Bett und so. Ich hatte da irgendwie, aber es ist krass, dass ich mich daran erinnere auf einmal.
Ich erinnere mich auch sehr gut,
das ist eine Therapiestunde hier.
Hört sich so blöd an, aber ich hatte genau das Gefühl wie du. Wenn ich da alleine war, weil du warst ja den ganzen Tag mit deinen Eltern als Kind oder in der Schule, im Kindergarten, nur so Stimmen um dich rum. Aber wenn du plötzlich alleine dich in das Zimmer legen sollte, ne, und jemand die Tür zugemacht hat und es einfach in so einem dunklen Raum alleine, das war einfach bedrohlich. Deswegen, mir ging es genauso wie dir. Bei mir war es ganz wichtig, dass die Tür immer auf war,
genau,
so erstmal weit auf und Licht im Flur war.
Ja, das meine ich. Ne? Genau.
Meine Eltern, wir hatten sehr lang, wir wohnten über unserem Geschäft, das heißt ein sehr langer Flur. Und ich fand es auch immer gut, wenn ich von weit weg
was gehört
nur
hab.
Den Fernseher, irgendwas gehört,
ja,
hatte,
genau,
weil es einem so eine Sicherheit,
ja,
gibt.
Da ist jemand draußen, der bewacht sozusagen den Flur.
Ja.
Da ist jemand, du bist nicht alleine.
Ja. Es sind wahrscheinlich Urängste, ja, auch irgendwie. Ne? Man kann die manchmal gar nicht so einordnen, aber ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dieser Spalt. Und ich habe sogar heute immer noch. Ich habe immer noch, also nicht, weil ich so eine Angst habe, aber manchmal habe ich mich dran gewöhnt. Ich lasse immer von meinem Schlafzimmer, also jetzt auch im Erwachsenenalter, die Tür zum Flur auf. Und ich habe im Bad ein Licht an. Einfach, dass so leicht Licht an ist, dass man auch nicht stürzt. Aber ich finde es immer angenehm, wenn irgendwie, ja, wenn man mal aufwacht, dass es einfach nicht so dunkel ist.
Nee, mittlerweile mag ich es total. Also ich mag mittlerweile auch wirklich, es hat sich auch so voll geändert. Ich war früher auch viel nachtaktiver. Ich finde es mittlerweile richtig cool, wenn es richtig dunkel ist und so. Was ich richtig wichtig finde, ist, dass so leise wie möglich ist. Also tatsächlich habe ich das Glück, also dass wenn ich schlafe zu Hause, das ist wirklich eigentlich wie hier im Studio ist. Man hört überhaupt nichts. Und das finde ich super angenehm, weil wenn draußen Geräusche sind, es ist irgendwie krass. Auch by the way, wo wir gerade dabei sind, weißt du, was ich erzählen kann? Was letztens passiert ist? Das war krass, wenn wir gerade schon davon reden, was nachts, also dass wir diese Urängste damals hatten.
Du bist im Berghain eingeschlafen, nee, und die haben dich da eingeschlossen.
Ich wohne ja auch auf Ibiza,
ja,
und hab da ein Haus, und diesen Sommer war ich habe geschlafen, da sind oft Einbrüche, also generell auf der Insel, das ist bekannt. Oh. Und ich sag's dir, ich wach auf nachts und wirklich, auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer und ich guck nach rechts, meine Frau liegt neben mir. Und ich denke mir, das ist nicht meine Frau. Und bin total schlaftrunken und sag so, hallo. Und die Tür geht wieder zu. Dann bin ich
das ist der Albtraum gerade.
Es war so ein Albtraum. Ich bin aufgesprungen.
Triggerwarnung, Leute.
Hab mir irgendwas... Achso, dürfen wir das nur erzählen?
Nein, natürlich, aber...
Hab mir irgendwas gepackt, bin runter oder bin so vorsichtig runter. Ja. Tatsächlich so völlig bescheuert. Hab mir irgendwie so in der Küche ein Messer geschnappt, hab währenddessen die Polizei angerufen, weil ich wusste, da ist jemand. Und dann habe ich erst gemerkt, ich war so perplex, dass ich gar nicht wusste, wie ich die ganze Situation handeln kann. Also ich wusste gar nicht, wo ich anrufen soll. Was war nochmal der Notruf und so? Und wo ist die Alarmanlage? Ich habe überhaupt nichts kapiert.
Aber dann, grauenvoll.
Dann bin ich durch das Haus gestreift und sehe, dass eine Tür, da war so eine Seitentür, die ist aufgebrochen gewesen. Und dann habe ich meinen Geldbeutel gesehen und da war so Geld raus, aber alle Karten drin. Mein Rechner lag noch da und so. Aber tatsächlich, da ist wirklich jemand eingebrochen nachts, hat das Ganze, also da war hat nichts mitnehmen können, aber hat versucht, ins Schlafzimmer zu kommen. Wer dich da drin?
Vielleicht war das nur ein Hardcore-Deutscher-Fan, der nachts ein Selfie mit dir machen wollte.
Der wäre ja dann wahrscheinlich nicht gegangen. Ja, stimmt. Der hätte darauf gewartet, der hätte mich
aber
aufgeweckt.
Ich finde das so geil, wie locker du das gerade erzählst, aber nee, in dem Moment war das ist ja für mich, also wirklich, das ist schon eine Bedrohung, ne? Weil du weißt ja, Gott bewahre, ne? Ja. Also schön, dass es dir gut geht. Du weißt ja nie, wer ist das, was machen die, wofür sind die bereit, was zu geben. Aber eine Frage, warum hast du keine Alarmanlage? Aber du zu Hause bist.
Ich war zu Hause, da mache ich die Nachts immer nicht an, aber ab jetzt schon. Wir haben dann auch alles komplett, also falls es jemand, einer von diesen Einbrechern hören sollte, wir haben jetzt alles verstärkt.
Ja. Komplett aufgerüstet. Wir brauchen, glaube ich, einen spanischen Dolmetscher.
Ja, das verstehe ich schon. Completo Armam, Alarma Security, Alarma High Security, okay? Also es wird alles, es ist jetzt, das war auch, ich hab mir da nie einen Gedanken drüber gemacht, tatsächlich, aber das war jetzt, weil wir über Schlafen gesprochen haben, das war tatsächlich so eine, also eigentlich ein richtig traumatisches Erlebnis. Was aber eigentlich, es ist, komischerweise vergisst man es dann aber wieder. Ich habe echt danach gefragt, ob ich in dem Haus nochmal schlafen möchte, aber das ist dann auf einmal wieder weg.
Also der kommt jetzt auch nicht nochmal wieder.
Doch, der kam dann wieder, tatsächlich, wirklich. Als ich dann abgereist bin, 3 Tage später haben sie wieder eingebrochen.
Ist nicht dein Ernst.
Es ist so krass, aber also jetzt ist completo Security Alarma Profilo. Also jetzt können sie nicht mehr einbrechen, aber tatsächlich dann nochmal. Also krass, ne? Also, wollen wir über was Schönes reden? Wo waren wir? Du hattest doch eine Frage, Oliver.
Aber vielleicht die Überleitung. Wie ist dein Schlafritual heute? Weil wir ja gerade über das... Also
jetzt, wenn ich
weiß, jetzt
wenn
das neue Schlafritual ist, ein Messer in der rechten Hand, ein Baseballschläger in der linken, ein Taser in der Hand.
Mit dem Maschinengewehr. Das wäre so krass, völlig.
Aber mit so einer schutzsicheren Weste. Warst du seitdem noch wieder auf Ibiza oder jetzt nicht mehr?
Nee, hab ich... Nicht mehr vor, Quatsch. Nee, ich weiß halt
also nur ganz kurz, der erste Werbeblock. Wenn ihr ein Haus auf Ibiza kaufen wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an immobilien@entersandman.de, Stichwort Elias Ambarek, ja. Wohnung.
Nee, ich schlafe total gut ein tatsächlich. Ich habe echt einen richtig guten Schlaf.
Was ist dein Schlafritual? Also wie muss ich mir vorstellen, wenn so ein Tag von dir vorbei ist, wie jetzt heute, ne? Du hast so ein paar Interviewtermine noch und dies und das, Promo, dann gehst du wahrscheinlich abends irgendwie essen. Und wie ist so ein Schlafritual, wenn du, sagen wir mal, wenn du unterwegs bist, wenn du...
Ruhe eigentlich. Also ich versuche tatsächlich aufs Handy so gut wie es geht zu verzichten, zumindest die Zeit vorm Schlafen gehen, zumindest eine halbe Stunde vorher oder so. Eigentlich sollte man, glaube ich, 2 Stunden vorher aufhören. Ja. Und versuche tatsächlich einfach ruhig zu sein. Am besten ist es, wenn man nochmal ein bisschen liest. Also ich habe immer ein Buch neben mir und lese dann nochmal ein paar Seiten. Und manchmal mache ich tatsächlich eine Schlafmeditation. So 5 Minuten Meditation auf YouTube oder so. Und einfach so gerade mal, weil ich finde diese Ruhe einfach schön und ich finde auch das Licht schon ein bisschen dimmen und dann lege ich mich hin und ich habe so einen guten Schlaf, also ich bin sofort weg. Was wichtig ist, auch die Matratze, habe ich festgestellt, als ich achte mal wirklich, also es ist mein Luxus, also wirklich richtig gute Matratzen und ich habe jetzt, also wenn du eine ganz tolle Matratze hast, ich habe da jetzt eine, das ist Wahnsinn.
Oder? Aber kannst du ruhig erzählen, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil das ist interessiert uns, was ist das für eine Matratze? Auf
Hestens. Also ich will jetzt aber jetzt keine Werbung für die machen.
Nein, ich bin großer
Fan.
Ich
habe die auch bezahlt. Also
ich kenne die. Das ist
unfassbar.
Ja, sie sind. Ich fühle das, weil ich schlafe in Zürich. Kann ich dir sehr empfehlen, wenn du mal in Zürich bist, Hotel Kindli. Ich habe da geschlafen in diesem Bett, ne? Und dann bin ich zu der Besitzerin, tolle Frau Gisela Lacher. Und da habe ich gefragt, was ist das für ein Bett? Und dann habe ich es mir aufgeschrieben. Und ich denke drüber, die sind halt, das muss man.
Ein Kleinwagen, ne?
Wollte ich gerade sagen. Absolut. Die sind halt irre teuer.
Ja. Also seit ich diese Matratze, das ist einfach, das ist wie eine Wolke. Also einfach, man schläft auf einer Wolke und das ist der tiefste Schlaf und ich gehe ins Bett. Mhm. Aber das hat nicht nur mit der Matratze zu tun. Das gelingt mir sonst auch, aber mit der besonders. Nee, das ist wichtig, finde ich. Und vor allen Dingen aber auch die Zeit. Also ich nehme wirklich Zeit für den Schlaf. Ich weiß, ich muss eigentlich immer 7 Stunden schlafen, mindestens. Also drunter geht nicht. Und das heißt, ich weiß dann natürlich auch, wann ich am nächsten Tag aufstehen muss und gehe dann auch so ins Bett, dass ich mindestens 7 Stunden habe. Aber eigentlich, ja, ich schlafe dann immer so 7 bis 8 Stunden.
Und das klappt auch immer, auch wenn du drehst und so?
Ja, absolut. Also ich mache das dann. Also ich gehe dann auch nicht später ins Bett. Aber das ist wichtig, weil ich merke sonst, ich brauche das. Und ich habe auch dann wirklich, also ich bin echt glücklich. Ich habe so einen guten Schlaf. Ich schlafe sofort Licht aus, zack, ich bin weg. Und dann wache ich wieder auf. Ich wache auch nicht zwischendurch auf. Oder zumindest nicht, ich wüsste, also meine Frau sagt, dass ich immer lache im Schlaf. Wirklich, die erzählte immer, dass ich so krass lache im Schlaf. Und ich bin so, was mache ich denn da? Also, du redest immer, dann lachst du so, aber so total hysterisch, also so richtig laut.
Vielleicht war das der Grund, warum der Typ wieder abgehauen ist, der Einbrecher.
Vielleicht. So aber ist doch, eigentlich ganz schön. Als ich es gehört habe, dachte ich mir so, cool. Mein Unterbewusstsein freut sich. Mhm. Ich bin happy. Ich meine, überleg mal, du hörst so, ja, du weinst dann immer so schnell. Oder so. Das war doch krass.
Ja, gut. Ich rede ganz selten im Schlaf und dann hat man schon, denkst du, was laber ich denn da? Aber ich habe das so schon mal bei jemand anderen erlebt. Wenn man redet im Schlaf, sind das nicht so zusammenhängende Sätze, sondern irgendwie so Bruchstücke und so, wie in so einem Traum, dass du sagst, nein. Mhm. Also man kann da niemand irgendwelche Informationen aus dir rauskriegen, irgendwie, dass jetzt deine PIN sagst von deiner EC-Karte oder so.
Das geht nur mit diesem, kennst du diesen Stoff? Das kriegst du bei manchmal beim Arzt, so bei Magenspiegelungen und sowas.
Propofol. Ja, daran ist ja Michael Jackson gestorben.
Weißt du, dass der Arzt dich alles fragen kann damit angeblich?
Ich weiß.
Du bist dann so, du checkst es nicht, aber der könnte dich einfach nach deiner Kontonummer fragen und so, du beantwortest es dann und weißt es aber nicht.
Ich weiß genau, was du meinst, weil ich hatte mal, es war glaube ich Blinddarm oder so und ich hatte eine OP oder es war glaube ich bei meiner ersten Hoden-OP, als er weggenommen wurde. Ja, das war bei der ersten. Da sagte der Arzt auch danach, ja, was haben Sie uns denn danach Schönes vorgesungen, als Sie da weg, ich muss irgendwie denen noch ein Lied vom Blumfeld vorgesungen haben, während ich schon in die, ne, ich erinnerte mich natürlich an nichts, ne, das ist, eigentlich muss man so doch eigentlich Verhöre machen, oder?
Ja, das musst du dann mit der zuständigen Behörde klären, ob das erlaubt ist. Ich weiß nicht so genau, ob du damit durchkommst.
Weißt du eigentlich noch, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, kennengelernt haben?
Voll. Ich habe gerade auch mit meinem Presseagenten drüber gesprochen. Aber sag du zuerst, weil ich möchte...
Ich erinnere mich ja dran.
Ich auch. Bei Luigi Zuckermann vom Laden.
Nee.
Ich wusste es, weil ich habe meiner Presseagentin auch gesagt, du kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern.
Für mich ist unser erstes Treffen im Borchardt
gewesen. Nein. Wir haben uns...
Es gab ja so ein, muss man kurz sagen, ganz tolles New York Deli in Berlin Mitte damals, wie in New York. Du gingst da rein,
Luigi
Sandwiches,
Zuckermann.
Pastrami.
Udi ist ein Freund von mir gewesen.
Ja, Udi, natürlich der verrückte Israeli.
Und ich stand da mit Frederik Lau.
Okay.
Und ich habe mich mit dem unterhalten. Ich bin mir ziemlich sicher, es war Freddy. Und du hast dich in unser Gespräch eingemischt. Weil wir uns unterhalten haben über irgendwas, ich glaube, es hatte mit Bushido zu tun oder so, weil ich damals diesen Film gemacht habe, das ist ganz lange her. Und wir hatten da irgendwas
mal,
besprochen.
Du hast Bushido gespielt, ne?
Ja, ja, also in seinem Film einen kleinen Teil. Ich habe damals ihn in den Rückblenden gespielt, als junger, die Rolle hieß der junge Bushido. Nee, und da hatten wir über irgendwas gesprochen, was damals irgendwie politisch war oder so. Und du hast dich dann standest neben uns und hast dann dich in unser Gespräch angemischt.
Also
wir haben
ich
uns
kann
unterhalten.
So sagen, das muss ich gewesen sein.
Nee, es
auf
war
jeden
nett.
Fall.
Wir haben, dann diskutiert über was. Und ich war damals, überhaupt nicht bekannt und so. Und ich wusste, und du auch nicht.
Nee, wir waren unseren Anfängen,
aber
kann man
ich habe mich ja nicht
ne?
erinnert, als ich den später im Fernsehen gesehen habe. Das ist doch der Typ von dem Laden.
Für mich ist unsere erste Begegnung, dass ich ein Date hatte im Borchardt, in dem Restaurant Borchardt.
Und dann?
Und du warst da gerade so voll, ne, überall ne, zu sehen und so dein Breakthrough. Und dann kamst du an meinen Tisch mit der Begleitung und sagtest, ey, hallo, hi, ich bin Elias. Hast dich aber nochmal vorgestellt, weil wir uns da ja auch nicht richtig vorgestellt haben. Wir haben da vielleicht gequatscht. Ne? Hast dich vorgestellt und dann hast du gefragt, ob wir ein Foto zusammen machen können für deinen Bruder oder so, weil der irgendwie Fan ist oder so.
Ja.
Und da, lustig, das war für mich da war auch so ein bisschen verkehrte Welt. Ich fing gerade mit Comedy an und du kamst an den Tisch und fragtest, ob du ein Foto mit mir machen kannst. Und die Frau guckte das war ganz lustig.
Jetzt kann ich dir sagen, ich war eigentlich nur Wingman. Ich habe dich gesehen mit der Begleitung und dachte, weißt du was?
Ja, ich mach das läuft nicht bei ihm.
Ich komme jetzt da hin und danach himmelst du dich an, weil du so begehrenswert bist.
Aber wo wir gerade drüber reden, ne, weil wir sagten, wir waren gerade so in den Anfängen, wo das bei uns anfängt. Wolltest du immer schon Schauspieler werden? Wusstest du das früher schon oder hat sich das so ergeben?
Nee, das wusste ich nicht.
Was wolltest du denn werden, als du so Abi und so gemacht hast?
Ich hatte keine Ahnung. Wobei doch, zu der Zeit wollte ich tatsächlich so Musik machen. Ich hätte immer so, als ich jugendlich war, habe ich mein ganzes Geld so für Studio-Equipment ausgegeben. Habe mich auch immer bis heute fühle ich mich in so Studios auch total wohl. Ich finde diese Ordnung cool und Mischpulte und habe dann immer so Beats produziert. Aber halt total, also das war damals...
So Elektro oder
Hip-Hop? Nee, aber eher so Rap und Rap-Beats und das war damals aber auch noch nicht so groß wie heute. Und damals hast du wirklich noch ein richtiges Musikstudio gebraucht. Damals gab es die ganzen Programme noch nicht, die es heute gibt. Heute kannst du ja auf dem Laptop wirklich, also... kommerzielle Musik machen. Es ging damals nicht. Und ich habe damals eigentlich immer den Traum gehabt, irgendwann später ein eigenes Musikstudio zu besitzen und so Musik zu produzieren. Und habe damals aber schon angefangen so zu drehen, immer neben der Schule und habe dann so reingerutscht und habe dann aber auch, also ab dem ersten Drehtag eigentlich gemerkt, dass das so meine Welt ist. So diese ganzen Filmleute und alle so, es hatte sowas Rebellisches, hatte sowas nicht Konformes. Ich mochte das irgendwie, den Gedanken, und dass man dann sowas, dass man kreativ zusammenarbeitet, aber alle nicht in so eine Schublade passen. Das fand ich cool.
War auch aufregend, ne?
Voll.
Also ich kenne das selber. Ich bin mit 21 bei Viva angefangen. Mhm. Das war natürlich einfach sowas ganz anderes aus dem, ne, wie als du den Sänger von Milli Vanilli gesehen hast. Man wird plötzlich so in so eine Showwelt oder so. Das war halt aufregend.
Also ich wusste zumindest immer schon, dass ich, das habe ich, glaube ich, schon auch, als ich ganz klein war, meiner Mutter immer gesagt, dass ich nie so einen Beruf haben möchte, wo ich morgens ins Büro gehe und abends nach Hause gehe und immer das Gleiche mache. Mir war immer schon klar, ich werde irgendwas machen, was halt irgendwie anders ist. Also bei mir war eh immer alles so ein bisschen anders. Es war nie so richtig. Es hat halt nie irgendwie eine Schublade gepasst bei mir. Alles war immer anders als bei den anderen.
Warst du glücklich als Kind?
Puh, das ist schwierig, ne? Das ist schon so lange her. Ich glaube, dass ich eigentlich glücklich war. Aber wenn ich mich jetzt so, also oft denke ich mittlerweile, also doch, ich denke schon, aber als Kind nimmt man das ja, glaube ich, auch einfach so, das ist halt so. Also da zweifelst du Dinge auch nicht an und sagst, das könnte anders sein, sondern das ist dein Leben.
Das ist das, was es gibt.
Das, ne? Genau, mehr gibt's nicht.
Und du kannst ja nicht sagen, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte das gerne, sondern die sagen dir, das ist das Mittagessen, was ich gekocht habe für dich, ess das jetzt.
Und du gehst davon aus, dass das richtig ist. Jetzt im Nachhinein denke ich mir schon oft, dass viele Dinge wahrscheinlich, also kennst du das, dass man dann so manchmal über das alte Ich nachdenkt oder so das kindliche Ich und dann so fast schon Mitleid hat.
Aber warum Mitleid?
Ja, also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich mir wirklich leid tue als Kind. So Dinge, die ich glaube ich schon, also meiner Kindheit gerne erspart hätte, so, weißt du? Ich glaube, das geht jedem so. Also, dass Dinge passieren im Leben.
Hast du so eine konkrete Sache?
Nicht, ja, es gab natürlich bei mir auch viele Dinge so mit, weißt du, so ein bisschen Mobbing und so, weil ich halt immer, auch weil ich halt immer anders aussah, weißt du, ich war halt Mowgli und so. Und
ich hatte das auch, also weil ich auch anders aussah, ne, im Emsland waren auch alle blond und wir sehen ja ähnlich, also sag ich mal, dunkle Typen, dunkler Bart, hatte das auch, ne, dass ich da auch als Kind gemobbt wurde und man hat ja auch so eine Traurigkeit irgendwie so in sich dann, ne? So manchmal als Kind. Ne?
Aber das meine ich, damals hat, oder vielleicht ist auch das, die hatte ich damals nicht. Ich glaube genau, das ist halt normal. Nein. Und jetzt empfinde ich das als total traurig, dass ich das damals
so erlebt
habe.
Genau, ist es richtig, genau. Man hat das, man konnte das Gefühl, weil man noch sehr jung war, noch nicht entwickelt, so aussprechen oder so. Aber im Nachhinein, wenn man draufblickt, kann man es nämlich benennen, ne? Dass man sagt, es war eine Melancholie, eine Traurigkeit, wenn man so Situationen einfach hatte, ja.
Aber das ist auch gut. Also ich finde, man darf auch nichts davon missen. Nee, aber prinzipiell, meine Kindheit war gut und schön. Ich glaube, das meinte ich damit. Jeder hat ja Dinge, die irgendwie in der Vergangenheit, wenn man zurückdenkt, so überlegt, so krass, das war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand behaupten würde, meine Kindheit war von A bis Z einfach nur wie im Film.
Nein.
Weißt du, da passieren ja Dinge, auch der erste Liebeskummer und so.
Nein, ich glaube auch, meine Theorie ist es, dass keine hundertprozentig glücklichen Menschen gibt. Weißt du, was ich meine? Also es gibt halt den einen, also, man dachte früher immer, oh, dem geht's aber gut, oh, ja, der führt ein gutes Leben. Nee, nee. Aber wenn du dich mal ein paar Minuten länger mit jedem unterhältst, dann merkst du auch, ne, das ist, nein, das ist eine Waage. Es gibt da gute Dinge und schlechte Dinge.
Life on its terms, weißt du? Das ist, das Leben funktioniert halt einfach so, wie es will, weißt du? Und darum geht's, aber das ist auch das Schöne daran, finde ich, dass man so viele Dinge auch erleben muss, damit man halt dadurch wächst. Also es wäre ja total schade, wenn man immer nur gute Erfahrungen macht. Ich finde es total wichtig, dass man auch ab und zu mal auf die Klappe fliegt, dass man auch unschöne Dinge erlebt, weil man dadurch halt an Erfahrung gewinnt. Und ich glaube, das macht das Leben ja auch irgendwie aus, diese ganzen Ups und Downs, aber diese Suche nach dem Glück, weißt du, das ist doch das Schöne daran.
Willst du Kinder?
Ja, bestimmt.
Ich denke immer auch, also ich würde auch gerne, und ich denke immer, ich will, dass die bestimmte Sachen nicht erleben, die ich erleben musste, ne? Also was du gerade beschrieben hast mit dem Schulhof, weißt du, was ich gedacht habe? Im Nachhinein mein Freund Josh Kuhn, ne, der hat zum Beispiel, sein Vater hat ihn ganz früh zum Kung Fu geschickt, ne? Also der hat mit 5, 6 schon Kung Fu gemacht. Das Komische war, obwohl der auch anders aussah, wurde er irgendwie in Ruhe gelassen, weil er irgendwie vielleicht so eine Ausstrahlung hatte oder so.
Ein Selbstbewusstsein.
Und das ist was, weil ich wurde sehr ängstlich von meinem Vater erzogen, der war ja in der Gefangenschaft der Nationalsozialisten 7 Jahre und so, und der einfach nur Angst, ne?
Naja, man sagt ja auch nicht ohne Grund, ängstliche Eltern erziehen ängstliche Kinder, ne? Also du gibst es halt weiter. Ich weiß nicht, ob Kung Fu jetzt unbedingt das die richtige Antwort darauf ist, aber bestimmt, ich glaube generell Sport wichtig für Kinder, einfach so, um sich zu beweisen, um auch
um
so
sich mal, zu fühlen,
auch einen Teamgeist Kraft, zu erleben, Teamgeist, genau, sich selber zu spüren. Und ich glaube, Kampfsport ist schon was, es ist bestimmt nichts verkehrt, das vor allen Dingen, um es halt einfach eigentlich gar nicht anzuwenden. Darum geht es ja meistens im Kampfsport, dass man Dinge lernt. Und ich glaube, genau, was du gerade beschrieben hast, dass man halt eine Art Bewusstsein dafür entwickelt, aber dass er eigentlich gar nicht zur Anwendung kommen soll. Aber man sich seiner selbst bewusst ist.
Aber das heißt zum Beispiel, hört sich blöd an, aber wenn, im besten Fall auch, wenn jemand nachts vor dir steht, ne, dass du dich verteidigen könntest.
Naja, meinst du nicht, dass es sowieso mal besser ist, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen?
Ja, natürlich. Also, ich würde einfach abschließend sagen, nimm alles mit.
Wahrscheinlich.
Und komm nie wieder.
Ich glaube, das ist auch im Film so, weißt du, dass du dann irgendwie Kung-Fu-Tricks auspackst und so. Im echten Leben ist es, glaube ich, dann doch immer ein bisschen anders.
Du lebst ja jetzt in New York und immer, wenn wir uns immer wieder hier oder da getroffen haben, war das ja auch, bevor du da hingezogen bist, ein großes Thema zwischen uns. Und was liebst du an dieser Stadt? Was hat dich dazu gebracht, dorthin zu ziehen? Was ist das Wunderbare, das Besondere an dieser Stadt für dich?
Also für mich, ich glaube, das fing in der Kindheit schon an. Ich meine, einer meiner Lieblingsfilme war Prinz von Zamunda. Und da kommt er nach New York. Und das war für mich dann immer so, krass, das will ich auch sehen. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, auch in der Kindheit schon, war das für mich immer, also USA war immer so das Coolste. Da kam alles Coole her, da kamen die ganzen coolen Sachen her, das gute Essen oder das coole Essen. Das hatte immer so ein, das war so das gelobte Land irgendwie. Und als ich dann tatsächlich zum ersten Mal in New York war, vor, weiß ich nicht, bestimmt 15 Jahren oder so, das war zum ersten Mal, glaube ich, habe ich das Gefühl gehabt, meine Vorstellung wurde nicht enttäuscht, was man sonst immer hat. Man fährt dann irgendwo hin und es sieht ganz anders aus. Also zum Beispiel war ich mal in Los Angeles und dann sieht man diesen Hollywood Walk of Fame, der ist ja voll klein. Denkst du so, hä? Das ist es?
Nee, nicht nur klein, auch runtergerockt. Also im Fernsehen sieht das immer so schäbig aus, als ob da die Oscar-Veranstaltung gerade. Und du kommst da an, sehr viele Obdachlose natürlich auch. Und es ist einfach alles andere als
Fan. Aber das ist mit vielem so. Man stellt sich Dinge mal so vor und dann sieht man sie in echt und ist immer so, ach echt. Und in New York war das nicht so.
Nee,
in New York
war es
zum ersten Mal,
du kommst,
es riecht genauso, wie man es sich vorgestellt hat.
Man sieht die Geräusche, die Autos, die Hupen.
Und die Energie.
Der Nebel, ja, die Rauchschwaden.
Der Nebel, oder?
Der dann im Nachtlicht sich mit den Ampellichtern vermischt. Und dieses, einfach dieses, es ist auch immer, finde ich, die Taxifahrt.
Alles, die gelben Taxis.
Wenn du ankommst am Flughafen, in das Taxi einsteigst nach Manhattan oder Brooklyn reinfährst, es ist, und dann Musik hörst irgendwie, so Drake.
Naja,
oder
auch
so,
dieses allein die Immigration Officers, weißt du, wenn die sehen ja auch so cool aus, diese Uniform, diese blaue Uniform, das sieht auch wie in Filmen aus. Ich meine, alles, was wir so konsumiert haben als Jugendliche oder Kinder, war halt so New York eigentlich. Ich habe eigentlich die ganze Jugend über nur Rap gehört. Es kam halt alles, also alle meine Lieblingsbands, so von Gangstar, wer die kennt, oder Della Soul nicht, aber Gangstar und M.O.P. und Jay-Z, alles ist halt New York, ne? Und es ist halt, es ist so besonders und diese Faszination hat diese Stadt nie für mich verloren. Und dann war ich da oft und dadurch, dass meine Frau ja Amerikanerin ist und aus New York stammt, war das dann irgendwie war das dann relativ schnell klar, dass wir da hingehen. Und das ist wirklich richtig cool. Also ich finde das nach wie vor, ich freue mich auch schon wieder nach Hause zu fliegen. Und das ist einfach immer wieder auch diese, klar, New York hat jetzt auch steht ja nicht stellvertretend für das ganze Land, aber
das ist wie Berlin, nicht Deutschland.
Genau, ist eine Bubble, aber diese Diversität dort, das wirklich, ich habe auch nicht das Gefühl, dort Ausländer zu sein. Tatsächlich fühle ich mich dort mehr zugehörig, als ich jemals in Deutschland gefühlt habe, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht schwer nachvollziehbar, aber als Deutscher mit Migrationshintergrund oder ich nach dazu als Österreicher mit Migrationshintergrund, obwohl ich bin in München geboren und so, aber mir wird ja auch noch, ich bin auch noch Österreicher irgendwie, hat man
solange
immer
du kein politisches Amt in Deutschland anstrebst, sind alle beruhigt.
Ja.
Als Österreicher.
Nee, aber das war immer so, das ist wahrscheinlich auch ein Komplex so ein bisschen. Aber so richtig, es wurde einem schon relativ früh vermittelt, so richtig, so vollwertig gehörst du nicht dazu.
Was absurd ist,
völlig,
ne? Was sehr absurd ist, weil wir sind doch Deutsche. Also weißt du, was ich meine?
Naja, eben, bei mir ist alles sehr schwierig, ist kompliziert.
Na, weiß ich
bei
nicht.
Deutsch bin ich Österreich, wenn ich Österreicher, bin ich Tunesier oder Deutscher, ist es.
Naja, aber bei mir auch, ne?
Sehr
Mutter
verworren.
Russland, Vater ja. Deutsch, Jüdisch, ja. aber es ist ja erstmal, Fakt ist, du bist im Münchner Krankenhaus wahrscheinlich auf die Welt gekommen, oder?
Genau. Schwabing.
Du sagst erstmal, ey, ich bin Deutscher, ich bin in München geboren. Du weißt aber, dass deine Mutter daher kommt, dein Vater daher, dass es so ist. Aber du sagst ja erstmal, wenn du gefragt wirst, also ich sag zum Beispiel, das Erste, was ich sage, ich bin aus Deutschland.
Pass auf, genau das war das zum Beispiel in der Kindheit. Ich habe das nicht verstanden. Für mich, ich war ganz normal. Ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht, wo ich herkomme. Aber die Kinder, und es hieß dann immer, du bist Ausländer. Und ich habe das gar nicht verstanden als Kind. Und das meinte ich zum Beispiel. Solche Sachen, da denke ich mir heute so, oh Mann, ey, das ist ja voll traurig irgendwie.
Natürlich wissen wir beide, dass Rassismus ganz, ganz schlimm ist in Amerika. Aber mein Gefühl ist ähnlich wie bei dir. Mhm. New York ist ein anderer Ort.
Genau.
Das ist, auf kleinstem Raum müssen Menschen aus allen Kulturen zusammenarbeiten. Und wenn da einer nicht mitmacht, dann bricht das Ding zusammen.
Ja, oder es wird auch nicht tolerierter. Und natürlich kommt dazu, dass ich dort halt auch einfach einer von Millionen bin und die Leute interessieren sich da nicht für mich. Die kennen mich nicht, das ist auch gut. Weißt du, also keiner weiß, was
wie
ich
da mache. Wie ist das für dich als Gefühl? Ist
voll
das
geil.
Ist das eine Befreiung?
Ja, das ist so gut. Man hat sich daran gewöhnt, aber ich habe das überhaupt auch das nicht so wirklich wahrgenommen. Das ging ja bei mir relativ, also es hat sich so aufgebaut mit der berühmten, und anfangs war das auch voll geil. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte auch immer das Gefühl, ich wollte da auch immer hin. Also so, ich hatte immer das Gefühl, es ist doch cool, berühmt zu sein und so. Und das war für mich auch ein positiver Nebenaspekt des beruflichen Erfolgs. Und das habe ich auch genossen und so. Also und fand auch die ganzen ersten, ist ja total aufregend, wenn du zum ersten Mal dann irgendwie so erkannt wirst. Ich weiß nicht, wie ich zum ersten Mal auf so eine Autogrammkarte gebeten wurde. Das schmeichelt ja auch. Und das wurde dann auch später cool, so ein Restaurant. Und du hast ja dadurch auch viele Vorteile. Aber irgendwann, glaube ich, wenn du dich dann so dran gewöhnt hast und das dann so normal wird und vor allem natürlich jetzt in meinem Fall in den letzten Jahren dann schon sehr extrem wird, dass es wirklich schwierig dann irgendwann ist, am öffentlichen Leben unerkannt teilzunehmen. Was für mich tatsächlich schwierig ist, weil ich so gerne einfach wirklich an ganz normalen Dingen teilnehme. Also ich liebe U-Bahn fahren und liebe so ganz normale Dinge. Ich liebe einfach wirklich irgendwie gerne an der Isar in München liegen oder einfach aufs Oktoberfest gehen oder.
Wobei ich erinnere
das wird dann
mich
schwierig.
Dran, weißt du noch, als wir waren bei Ross and Daughters, diesen jüdischen Deli-Café, und dann haben wir so einen kleinen, das war so ein, irgendwie ein schöner Sommertag, glaube ich, so ein Frühlingstag oder so, und wir sind beide mit Sonnenbrille durch Soho gelaufen und selbst da sprach dich dann eine Frau an, weiß ich doch, es war geil, und sagte, hey, ich habe vor Jahren Fuck You Goethe, ich komme aus der
türkische Anfänger.
Ja, türkische Anfänger war es, genau. Fand ich total süß, oder?
Ja, aber das ist ja viel, das kannst du nicht vergleichen.
Nein, natürlich nicht.
Wie in Deutschland.
Das war ja eben, das passiert dann einmal in der Woche oder
genau.
So, sage ich jetzt mal, wenn überhaupt. Aber das fand ich einfach so süß für sie, ne? Sie ist da in
voll,
New York.
Voll, aber das ist anders. Und ich meine, nur dass du verstehst, es ist so, ich will es gar nicht missen. Das war ein Teil davon. Ich habe davon auch total profitiert. Ich merke aber jetzt, und tatsächlich komme ich da wieder zurück, ein bisschen aufs Alter auch und so. Und auf meine Lebensumstände und so. Ich genieße es jetzt einfach total, manchmal auch einfach so komplett so einfach anonym zu sein. Und ich merke auch, ich brauche das nicht. Ich bin da so ganz normal. Ich laufe da auch einfach immer. Die Leute nehme ich einfach nicht wahr. Ich war letztens in so einer Galerie und mit einem Bekannten von mir, der so in der Kunstszene unterwegs ist. Und den kennen die da so ein bisschen. Und dann ist der hat sich dann von Leuten hat sich den Leuten mal vorgestellt und hat dann immer mich so vorgestellt. Immer so, hey, das ist that's Alias. Und allein diese Leute, die haben mich einfach nicht wahrgenommen. Die waren immer so, okay, weißt du, so kurz einmal so die Hand geschüttelt und direkt weggeguckt. Und ich glaube, es könnte, wenn ich jetzt irgendwie, ich könnte, also ich kenne Leute, die hätten damit ein Problem. Aber ich sagte, ich war so glücklich in dem Moment. Ich fand das so cool, dass ich die haben sich nicht für mich interessiert. Und ich stand dann einfach allein durch diese Galerie, durch diese Ausstellung. Die Leute, also ich war wie so ein Geist. Und ich dachte, boah, das ist so ein schöner Moment. Ich laufe hier einfach durch, ich gucke mal alles an, ja, und keiner sieht mich.
Ich habe
mich
genau, unsichtbar gefühlt. Ich weiß genau, was du meinst. Wobei toll. Ich finde, manchmal ist es aber auch in Amerika, dass da so ein bisschen umgekehrt ist, so ein positives Kunstverständnis, was es in Deutschland gar nicht gibt. Gibt es ja auch oft Neid und so und so, ne? Aber ich finde, oft ist es dann auch so, dass die total drauf abfahren, wenn die dann hören, oh, this Oliver, he's a comedian. Und dann sind die schon, wow, you're
wirklich?
A comedian.
Bei mir haben sie Mitleid. Ich sag sie jedes Mal, ich sag's mit Leuten auch nicht mehr. Aber ich habe so ein, zwei Mal, wurde ich gefragt, was, und hey, what are you doing? Und wenn ich dann Actor gesagt habe, dann haben die mich, ich sehe dieser Blick, ich habe den verstanden. Das war einfach so ein Blick aus, okay, der Typ kommt aus Deutschland, sieht halt null deutsch aus und der ist ein Actor und jetzt ist er in New York. Es war so ein Blick aus, oh mein Gott, er ist Tellerwäscher. Der arme Junge, soll ich ihm jetzt Geld geben? Wirklich, diesen Blick habe ich bekommen und dann sofort zum Thema wechseln.
Aber am Ende sind wir doch eh alle Tellerwäscher. Wir waschen alle unseren Teller ab am Ende des Tages.
Das ist so lustig, weil die sich das halt überhaupt nicht vorstellen können.
Ich hatte immer das Umgekehrte. Ich hatte sogar du hast ja gerade von dieser Zollkontrolle, ne? Die sind ja mal sehr ernst, ne? Immer, da soll man ja auch keine Witze, keine Sprüche machen an dieser harten Zollkontrolle, wenn man einreist. Und dann fragen die mich immer, warum ich da bin und sage ich immer, ich besuche meine Tante, wo die wohnt und so, dann ist alles klar. Und dann fragen die mich, why are you here, business or pleasure, bla bla bla. Und dann fragt er mich, was ist ihr Beruf?
Ja.
So, aber ernst, ne?
Ja.
Und dann, I'm a stand-up comedian. Oh, that's great. Okay, tell me a joke. Ne, dann ist so.
Aber weißt du, was anders als Actor wahrscheinlich, weil Actor, da gibt's halt so viele von denen und die sind halt dann meistens.
Ja, was soll er sagen? Spiel mir was vor.
Ja. Aber ich würde sagen, weißt du, bei mir sind sie nicht mehr streng, weil ich habe eine Green Card. Weißt du, bei mir sagen? Echt schon zweimal passiert jetzt. Ich gehe da durch und sagen sie, welcome home, sir. Das ist krass, ne?
Das ist ein schönes Gefühl, oder?
Das ist cool. Das ist, so, oh wow.
Das habe ich aber auch bei meiner Tante, das ist die Schwester von meinem Vater, die wohnt ja Upper West Side in New York. Und wie gesagt, es ist halt, ich habe nicht so viel Familie, ich bin da immer. Und da sind unten die Doormen in ihrem Haus, ne? Und da ist das auch so, wenn ich komme, hey Oliver, how have you been? Welcome home.
Cool.
Es ist so, es geht direkt ins Herz. Allein, aber dieses, das liebe ich auch an Amerika, dieses einfach, how are you? Have a nice one, have a good one. Einfach dieses, how have you been? How
is Germany? Ich verstehe gar nicht, warum sich die Leute immer so drüber echauffieren. Ich höre das immer so, dass die Ami so oberflächlich, finde ich gar nicht. Die meinen es auch ernst. Klar, ist eine Floskel, aber die fragen auch. Die fragen,
how are you? How is your aunt? Die fragen, weil die interessiert sind.
Du musst es auch mal wirklich auch genauso zurückfragen, wenn zum Beispiel im Flughafen schaltet oder so. Einfach sagen, hey, how are you? Die sagen immer, oh, thank you, I'm good. Und dann erzählen die, das ist super cool. Das hat sofort so was für, Persönliches.
Es ist persönlich, du, wie geht's dir? Hat so eine leichte, schöne Verbindung für den Moment. Ja. Also ich.
Aber wir beide sind aber auch, du merkst ja, ne? Wir kommen so ins Schwärmen, wir sind einfach so krass New York.
Naja, ich glaube gar nicht, dass es nur was mit New York zu tun hat, sondern auch was mit Menschlichkeit. Und ich finde, irgendwie gibt es eine Zwischenmenschlichkeit. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir bei Russ and Daughters waren, ne? Da war in diesem Schalter, wo man sich anmeldet, dass man an den Tisch will, da ist ein Slogan von Russ and Daughters, wo drauf steht, be a Mensch. Mhm. Und viele wissen das gar nicht. Mensch, das Wort Mensch ist ja jiddisch.
Ja, ja.
Und es heißt auch übersetzt, Menschsein heißt einfach tief verbunden sein mit dem Herzen, mit der Seele. Ne? Und das vergessen die Leute manchmal.
Stimmt, ich finde, die Leute sind auch sehr höflich da. Also ich merke generell, dass der Umgang viel, viel höflicher ist, viel, 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 viel aufmerksamer. Die Leute werden auch, habe eigentlich auch nie mitbekommen, dass Leute irgendwie schlecht behandelt werden. Also auch im Service oder so. Die Leute sind sehr, sehr, gehen sehr respektvoll miteinander um, finde ich. Also das ist meine Erfahrung.
Vielleicht zum Ende noch eine Frage, weil du, danke, dass du hier so viel über dein Leben jetzt gerade und auch aus deiner Kindheit erzählt hast. Gibt es irgendwas, es ist immer, es wirkt wie so eine Metapher oder so, aber gibt es irgendwas, so im Schlaf träumt man ja auch, ne? Und so, träumst du?
Total. Also eigentlich immer.
Weißt du über was?
Nee, ich kann mich halt oft nicht mehr dran erinnern, aber es sind wirklich wilde Träume. Ich merke richtig, wie ich da irgendwie Dinge verarbeite. Und das können lustige Dinge sein, traurige Dinge, aber ich habe immer Träume. Also ganz krass. Also völlig fantasievoll auch und auch total surreale Sachen. Manchmal auch Albträume. Aber ich kann mich dann oft, sobald ich aufgewacht bin, nicht mehr dran erinnern.
Gibt es noch einen Traum, den du hast? Also wirklich eine Sache, wo du sagst, das möchte ich in diesem, vielleicht ein Ort, an den du nochmal hinreisen möchtest, oder eine Sache, dass du vielleicht nochmal ein Instrument lernen möchtest, so wie Saxophon spielen oder sowas. Noch eine Sache, wo du sagst, ey Oliver, das muss ich und will ich noch machen.
Tatsächlich sagen, ich mache das immer. Ich habe wirklich viele tolle Möglichkeiten. So, ich glaube, die andere Leute wahrscheinlich nicht so einfach haben, weißt du, durch mein Leben an sich habe ich so viel Freiheiten oft und auch natürlich in finanzieller Hinsicht, dass ich tatsächlich eigentlich nie so in der Zukunft lebe, sondern immer, wenn ich was machen will, mache ich's. Ich mache auch echt viel, probiere mich immer in neuen Dingen aus, wenn ich irgendwas lernen will, dann lerne ich's, wenn ich irgendwo hinfahren will, dann mache ich's. Ich bin mir darüber bewusst, dass nicht jeder das Glück hat.
Yes,
aber gerade deshalb mache ich es dann halt auch und denk und verschwende nicht so viel Zeit mit mache ich dann irgendwann, sondern ich versuche es immer
weil
zu machen.
Man weiß ja nicht, was morgen ist.
Genau.
Da hast du was, wo du mir voraus bist, weil mir fällt es manchmal, viele leben ja auch in den Sehnsüchten, ne?
Ja.
In den Sehnsüchten und verpassen dabei ihr Leben im Hier und Jetzt.
Ja.
Und manchmal ist es auch so, dass ich zu weit woanders bin und vergesse, hier im Moment zu sein.
Nee, ich mache das. Als zum Beispiel New York ist ein Beispiel. Also das war eine Idee und ich hätte auch einfach sagen können, ja vielleicht und es ist schlimm. Ich habe es einfach durchgezogen. Und bin aber ausgewandert. Und ich finde, dafür ist das Leben ja auch da. Also gerade wenn man so ein Geschenk hat und die Möglichkeiten hat und gesund ist und sich das leisten kann und so. Auf was soll man warten? Also du hast nur dieses eine Leben. Und ich finde es voll wichtig, dass man sich halt auch, dass man vor allem auch nicht stehen bleibt. Also ich versuche auch wirklich, mir es nicht immer so zu bequem zu machen. Es war aber auch, immer schon so. Ich habe immer versucht, irgendwie dahin zu gehen, wo es halt vielleicht auch ein bisschen weh tut. Weißt du, da gibt es nicht, ich habe letztens auch einen schönen Satz gehört. Ohne Schmerz kein Neubeginn. Das ist auch irgendwie sowas, als was ich total unterschreiben kann. Ich merke, dass manchmal Leute, verstehe ich auch, wollen sich dann so, haben zu viel Angst, wollen so in ihrer Bubble bleiben. Und dann ist das kann auch gut sein, aber du wirst halt dann einfach, also du musst manchmal einfach so aus der Komfortzone raus und dann wird es halt dann auch richtig spannend.
Mhm.
Und deswegen, ich spare mir Sachen nicht auf. Ich versuche immer alles einfach so zu machen, soweit es geht. Das ist cool. Also ich weißt du, ich kann so zurückblicken und denke mir so, hey, da ist nichts, was ich so, also ich habe keine Bucketlist oder sowas.
Ich weiß, es klingt jetzt auch wie eine Metapher, aber es interessiert mich einfach, weil du gerade von den positiven Sachen sprichst. Gibt es etwas, was du bereust in deinem Leben?
Ja, klar, ganz viele Dinge, aber...
Gibt es zum Beispiel einen Film, in dem du mitgespielt hast, wo du im Nachhinein denkst, Alter.
Ja, sicher. Aber pass auf. Und das führt genau dazu, was ich sagen wollte. Selbst die dümmsten Entscheidungen und auch die schlimmsten oder Dinge, für die man sich total schämt oder die man total bereut, die haben dafür gesorgt, dass ich jetzt genau in diesem Moment hier sitze.
Ja, die machen dich zu dem.
Und nicht damals ohne Bewertung,
ob es jetzt
gut oder schlecht ist.
Ja.
Die haben mein Leben begleitet und das gehört da zum Leben dazu. Du kannst nicht immer alles richtig machen. Du kannst dich auch nicht immer richtig verhalten, leider. Und du kannst auch nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Egal, auf was ich zurückblicke, es wurde eigentlich immer, ich konnte es dann immer irgendwas Positives wandeln im Nachhinein, weil es ist wirklich absurd. Also selbst Dinge, wo man es gar nicht erwarten würde, haben irgendwie wieder immer irgendwie woanders eine Tür aufgemacht oder für irgendwie an anderer Stelle für gesorgt, dass man Nutzen daraus zieht. Also daran glaube ich auch wirklich. Ich glaube, dass man, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und vor allem sich auch versucht zu hinterfragen und selber zu wachsen und aus den Fehlern zu lernen, glaube ich, kann man nicht so viel falsch machen, weil dann gehören viele einfach dazu.
Ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort auch für den Podcast. Und erstmal vielen Dank, dass du hier bei uns warst, mit mir die Leute ins Bett gebracht hast. Und es ist ja am Ende so, wir zählen immer Dinge. Und ich habe nachgeschaut, die Mehrzahl von Hafermilch ist...
Oh Gott, Milchen.
Milche oder Milchen?
Milchen.
Ja, aber ich finde Milche besser.
Milche.
Also wir wünschen euch eine gute Nacht, ein gutes Einschlafen. Und wir fangen jetzt an, euch in den Schlaf zu zählen. Vielen Dank, dass du da warst, Elias.
Vielen Dank.
Eine Hafermilch.
Zwei Hafermilchen.
Drei Hafermilchen.
Vier Hafermilchen.
Fünf Hafermilchen.
Sechs Hafermilchen.
Sieben Hafermilchen.
Acht Hafermilchen.
Neun Hafermilchen.
Zehn Hafermilchen.
Elf Hafermilchen.
Zwölf Hafermilchen.
13 Hafermilchen.
14 Hafermilchen.
15 Hafermilchen.
16 Hafermilchen.
17 Hafermilchen.
18 Hafermilchen.
19 Hafermilchen.
20 Hafermilchen.
21 Hafermilchen.
22 Hafermilchen.
23 Hafermilchen.
24 Hafermilchen.
25 Hafermilchen.
26 Hafermilchen.
27 Hafermilchen.
28 Hafermilchen.
29 Hafermilchen.
30 Hafermilchen.
31 Hafermilchen.
32 Hafermilchen.
33 Hafermilchen.
34 Hafermilchen.
35 Hafermilchen.
36 Hafermilchen.
37 Hafermilchen.
38 Hafermilchen.
39 Hafermilchen.
40 Hafermilchen.
41 Hafermilchen.
42 Hafermilchen.
43 Hafermilchen.
44 Hafermilchen.
45 Hafermilchen. Und wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr jetzt nochmal anfangen, von vorne zu zählen. Elias und ich, wir wünschen euch jetzt eine gute Nacht. Gute Nacht auch dir, Elias.
Gute Nacht.
Enter Sandman ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerobik für die wundervolle Musik.